Sie berichteten in Ihrem Artikel von der Hungerkrise in Ostafrika infolge des Klimawandels und Sie schreiben in dem Artikel aber auch, dass eigentlich relativ umstritten ist, welchen konkreten Einfluss der Klimawandel auf die aktuelle Dürre dort hat. Man ist sich dann aber irgendwie doch einig darüber, dass es Auswirkungen vom Klimawandel sind, die da vor Ort sichtbar sind. Was kann man denn da ohne Zweifel an Erkenntnissen festhalten? Was ist denn da Ursache des Klimawandels?
Was das Problem ist oder was die Situation ist, ist, dass die Wissenschaftler zwar wissen, dass es zum Klimawandel passt, wenn zum Beispiel verstärkt Dürren oder auftreten oder diese Dürren intensiver ausfallen. Man kann aber nicht jetzt genau sagen, diese Dürre, mit der wir uns jetzt dort auseinandersetzen, die ist auf den Klimawandel zurückzuführen. Denn es ist ja hinlänglich bekannt, dass es auch Dürren in Afrika schon immer gegeben hat, also in einigen Teilen Afrikas. Und insofern sind die Wissenschaftler vorsichtig zu sagen, das ist jetzt der Klimawandel. Obwohl es eben auch Modelle gibt, die voraussagen, dass es zu mehr Dürren oder schwereren Dürren kommen kann. Es gibt aber auch andere, die sagen, es gibt Regionen im Afrika südlich der Sahara, wo es zum Beispiel auch nasser, also feuchter werden könnte, also mehr Niederschläge. So, jetzt, was die Wissenschaftler aber jetzt schon sagen, ist, dass die erhöhten Temperaturen, die man auf dem afrikanischen Kontinent und eigentlich auch überall in der Welt jetzt schon messen kann, die hängen natürlich direkt mit dem Klimawandel zusammen. Das ist gesichert. Und erhöhte Temperaturen erhöhen zum Beispiel auch die Verdunstung an der Landoberfläche. Und das wiederum trägt natürlich zur Dürre auch mit bei. Also da können die Wissenschaftler sagen, wir sind relativ sicher, dass das eine Auswirkung des Klimawandels ist. Und wie gesagt, die Veränderung der Niederschlagsmuster, da gibt's halt Modelle, die sich zum Teil auch widersprechen oder noch nicht mit so großer Sicherheit das sagen, dass die Wissenschaftler da gesichert eine Aussage machen wollen oder können.
Also gibt's vor Ort auf jeden Fall vermehrte Dürre. Wie wirkt sich das denn nun auf die Lebensrealität der Menschen vor Ort aus? Also welche Aspekte haben denn welchen Einfluss auf das Leben der Menschen dort?
Das ist sehr unterschiedlich. Es hängt ja auch immer von den Menschen selber ab, in welchen Kontexten sie leben und Einkommen erwirtschaften. Wir haben aber zum Beispiel Kleinbauern in Afrika, die natürlich, wenn die Dürre zuschlägt, keine Ernte von ihren Feldern einfahren können. Das heißt, da vertrocknen die Pflanzen auf den Feldern, bevor die Früchte reif sind. Das ist die eine Auswirkung, die wir haben. Eine andere Auswirkung ist, dass Pastoralisten, also nomadisch lebende Viehzüchter, denen fehlt sozusagen Land, also Weideland, wo sie ihre Herden drauf weiden lassen können. Denen fehlt auch Wasser zur Tränke der Tiere. Das ist dann zum Beispiel auch ein Problem. Drittens ist die Versorgung mit sauberem Wasser für die Menschen auch schwierig. Denn wenn es insgesamt weniger Wasser gibt, dann sind die Menschen häufiger mehr darauf angewiesen, Wasserquellen zu nutzen, wo die Wasserqualität vielleicht sehr schlecht ist oder das Wasser verschmutzt ist, einfach deswegen, weil es nicht genug andere Quellen mit sauberem Wasser gibt. Also so ganz vielfältig zeigt sich das eigentlich. Letzten Endes bedeutet es immer, die Menschen sind entweder in ihren Lebensgrundlagen gefährdet, also weil sie zum Beispiel keine Ernten und damit kein Einkommen erzielen können, oder eben auch ganz direkt, was ihre Gesundheit angeht.
Wir reden jetzt so ein bisschen allgemein von Ostafrika. Gibt es denn Brennpunkte? Also können Sie Regionen nennen, wo es bislang besonders schlimm ist?
Die Dürre, die wir jetzt gerade in Ostafrika beobachten, die ist besonders schlimm in Somalia, aber auch in Äthiopien und Kenia. Das heißt, das sind so die Hotspots dieser aktuellen Dürre, wo man sagen würde, da ist wirklich Not am Mann. Da sind knapp 11 Millionen Menschen direkt vom Hunger bedroht. Es gibt auch in einigen Teilen in Somalia Situationen, wo man sozusagen auch schon von einer Hungersnot sprechen würde. Aber es sind Millionen Menschen, für die das gilt. Und das ist konzentriert auf diese Region im Moment, also diese spezielle Krise.
Welche Maßnahmen werden denn da vor Ort unternommen, um die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen? Also welche Lösungsansätze haben die Menschen vor Ort für spezielle Fälle?
Im Falle dieser Dürre geht es natürlich erstmal sehr stark um die humanitäre Hilfe. Das heißt, diesen Menschen muss ganz konkret geholfen werden. Also sie brauchen Zugang zu Wasser, sie brauchen Nahrungsmittelhilfen, sie brauchen auch finanzielle Mittel, um sich zum Beispiel auf Märkten mit Lebensmitteln versorgen können, wo es sie noch gibt. Das heißt, das ist ganz konkret, wo man jetzt kurzfristig und unbürokratisch Menschen helfen muss. Natürlich ist es auch längerfristig so, dass man sich in dieser, aber auch anderen Regionen, insbesondere in Afrika, darauf einstellen muss, dass der Klimawandel insgesamt zu Veränderungen führt, also in Regen-Niederschlagsmustern zum Beispiel, Temperaturen, Temperaturkurven und dergleichen, sodass man auch längerfristig überlegt, wie können wir diese Menschen darin unterstützen, sich an die klimatischen Veränderungen anzupassen. Das heißt, dass sie zum Beispiel eine klimaresiliente Landwirtschaft umsetzen können. Das heißt, dass dann künftiger Unbill in Folge des Klimawandels die Menschen nicht sozusagen in Existenznöte bringt. Also ganz konkret könnte man sagen, in einigen Ländern wird es Sinn machen, dass man die Landwirtschaft klimaresilient macht im Sinne von, dass man zum Beispiel andere Getreidesorten einsetzt, dass man vielfältigere Getreidesorten einsetzt oder vielfältigere Feldfrüchte. Das heißt, wenn die Ernte für die eine Pflanze, für das eine Produkt sozusagen ausfällt, weil der Regen nicht ausreicht, habe ich vielleicht noch was anderes, was weniger Wasser verbraucht, wo ich dann als Kleinbauer damit dann mein Einkommen erzielen kann, also eine Diversifizierung. Bewässerungsanlagen sind natürlich, oder die Verbesserung der Bewässerungssysteme ist wieder so ein Punkt, wo man sagen würde, da wo der Regen unvorhersehbarer oder weniger kommt, muss ich zusehen, dass ich den wenigen Regen zurückhalte, um ihn dann zur Bewässerung einzusetzen. Ich brauche natürlich auch die Bewässerungssysteme selbst, also wie kommt das Wasser auf die Felder gewissermaßen. Und dann gibt es noch so einen Bereich, der ist etwas diffus, weil er ist nicht so direkt dem Klimawandel zuzuordnen, ist, dass ich diesen Menschen natürlich insgesamt helfen muss, ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Also zum Beispiel, wenn ich im ländlichen Afrika den Zugang zu den lokalen Märkten verbessere, also dass ich Transportmöglichkeiten schaffe von den Feldern im ländlichen Afrika in die Zentren, in denen dann die Produkte verkauft werden können, dann ist es für die Kleinbauern auch möglicher, besser möglich, auf diesen Märkten ihre Produkte zu verkaufen und bessere Preise zu erzielen. Das heißt, das hat dann nicht direkt mit dem Klimawandel zu tun, aber es verbessert die Situation der Menschen insgesamt, sichert ihr Einkommen und das wiederum macht sie widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel.
Auch keine schlechte Idee weltweit. Keine schlechte Idee ist natürlich die Förderung dezentraler Energien. Wie weit ist man denn da in Afrika bei der Förderung dezentraler Energien?
Da geht es natürlich jetzt erstmal direkt nicht um die Anpassung an die klimatischen Veränderungen, sondern den steigenden Energiebedarf Afrikas, den klimafreundlich zu gestalten. Das heißt, dass sozusagen die Elektrifizierung Afrikas oder der Ausbau des Zugangs zu Energie nicht dazu führt, dass wir mehr Treibhausgase in die Luft blasen. Und da kommt es uns zu Pass, dass dezentrale Energiesysteme auf Basis erneuerbarer Energien, also insbesondere Solarenergie, sind ohnehin die günstigsten, also die technisch günstigsten, aber auch die wirtschaftlich günstigsten Ansätze, die man dort machen kann, um diesen Menschen eben diesen Zugang zu Energie zu ermöglichen. Und den brauchen sie natürlich. Entwicklung braucht Energie und das gilt eben genauso in Afrika wie auch überall anders auf der Welt.
Und gibt es da Anstrengungen dort? Also,
ja, da gibt es eine ganze Reihe Anstrengungen. Also sowohl die Länder selber haben natürlich dieses Problem längst erkannt, dass sie sagen, wir brauchen Zugang zu Energie. Es gibt jede Menge internationale Initiativen, die dies zum Zwecke haben, von der UN und auch von Geberländern einzeln. Vielleicht jüngstes Beispiel ist die sogenannte African Renewable Energy Initiative. Das ist eine Initiative des afrikanischen Kontinents, also ganz Afrikas gewissermaßen, die sagt, wir wollen die Energieversorgung Afrikas auch in Zukunft ausbauen natürlich und das eben auf Basis der erneuerbaren Energien. Dann haben sie die Initiative gegründet. Geberländer haben sich dazu gesellt und auch Finanzzusagen gemacht. Und diese Initiative soll jetzt Afrika in den nächsten Jahren also zu einem deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energien helfen.
Ja, von dieser Kampagne wurde auch berichtet im Neuen Deutschland, ja Anfang des Monats ungefähr. Da ging es unter anderem auch darum, dass sich ja jetzt die Bundesrepublik die Förderung genau dieser Kampagne so ein bisschen mit auf die Fahne schreibt, als sozusagen zusätzliches Förderungsmittel, was sie da mit in eine Vereinbarung reinschreibt, die sie gehabt hat mit den G7-Staaten, den EU-Ländern sowie auch Schweden, wo eben es hieß, man will da 10 Gigawatt zusätzlich erneuerbare Energien in afrikanischen Ländern fördern. Und einige Projekte dieser Kampagne ARAI, wie gesagt, schreibt sich nun die Bundesrepublik mit auf die Liste, obwohl sie eben bereits vorher geplant waren. Das heißt, eigentlich kein zusätzliches Angebot ist. Wie schätzen Sie denn das Engagement der Bundesrepublik in Sachen Klimawandel einschränken und erneuerbare Energien in Afrika fördern? Wie schätzen Sie das Engagement der Bundesrepublik dahingehend ein?
Also für die Schwierigkeiten bei dieser African Renewable Energy Initiative muss man vielleicht wissen, dass es vielleicht auch ein bisschen ein Missverständnis gegeben hat zwischen afrikanischen Ländern und Geberländern, ob diese Initiative nun wirklich neues Geld, also Geld, was noch nicht ohnehin schon verplant war, für durchaus sinnvolle Maßnahmen, gar keine Frage, zur Verfügung gestellt wird, oder ob es sich wirklich um neue Gelder handelt, die obendrauf nochmal kommen. Also das ist ein bisschen eine Schwierigkeit. Gleichwohl ist es natürlich richtig, ein erneuerbare Energienprojekt im ländlichen Afrika, das kann extrem sinnvoll sein und dann ist es auch egal, ob es unter dieser Initiative fällt oder nicht. Also da muss man dann auch aufpassen, dass man nicht zu viele Erbsen zählt. Richtig ist natürlich, dass das für das Vertrauensverhältnis zwischen Afrika und den Geberländern wichtig ist, dass hier transparent gearbeitet wird. Das heißt, dass wirklich gesagt wird, wir machen eine Zusage, die sieht so und so aus und die ist so und so zu verstehen, dass dann Afrika auch weiß, aha, das sind zwar keine neuen Gelder, aber es ist trotzdem eine sinnvolle Initiative. Das heißt, das muss man deswegen ja nicht verteufeln. In unseren Augen ist Deutschland ja nach wie vor einer der größeren Geber, auch was gerade bei der Klimafinanzierung ansteht, also bei der Unterstützung der ärmeren Länder, bei Klimaschutz und eben übrigens auch bei Anpassung an den Klimawandel. Und das Gleiche gilt auch für Afrika. Also Deutschland gehört zu den größten Gebern, die also Geld für diese neue Initiative für erneuerbare Energien in Afrika bereitstellen. Das finden wir extrem sinnvoll, dass das passiert. Man muss natürlich immer genau gucken, wofür wird eigentlich das Geld eingesetzt. Also was gar nicht geht, sind solche Dinge, wenn dann in Afrika Großstaudämme gebaut werden oder wenn in Bioenergie, in Energiepflanzen investiert wird, um vielleicht Biosprit herzustellen oder Biomasseenergie. Das sind so die nicht nachhaltigen Energieformen, die man da vermeiden muss. Auch ist wichtig, dass solche Lösungen immer mit den Menschen geplant werden, die dann von diesen Projekten entweder profitieren wollen oder die in den Regionen leben, in denen diese Projekte umgesetzt werden. Also nicht, dass es eventuell dann zu so einer Situation kommt, dass ein Windpark irgendwo hingestellt werden soll und dafür dann Menschen vertrieben werden. Solche Dinge gehen natürlich nicht. Das heißt, man muss wirklich auf die Umsetzung gucken.
Sie haben ja auch unlängst die UN-Klimagespräche zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens mit verfolgt. Das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene. Wurde da irgendwie, also jedenfalls im Gegensatz zu den Lebensrealitäten der Menschen in Ostafrika vor Ort, wurde da irgendwas besprochen, was in irgendeiner Weise mit der Lebensrealität in Ostafrika, mit den Menschen dort zu tun hat? Also inwiefern ist man dort konstruktiv an der Umsetzung von Maßnahmen, die auch für Ostafrika eine Perspektive bedeuten?
Also die Verhandlungen unter der Klimarahmenkonvention fokussieren sich im Moment auf die Umsetzung des Pariser Abkommens. Und das bedeutet ganz konkret die Entwicklung und Ausbuchstabierung eines Regelwerks für das Abkommen, wo dann drin steht, was genau meint eigentlich der Artikel 17 des Abkommens oder der Artikel 6b, also wie werden wir den umsetzen, wir als Staatengemeinschaft, oder was bedeutet der für einzelne Länder. Und das ist natürlich relativ weit weg von den Lebensrealitäten der Menschen. Das ist im Moment aber auch nötig, weil die Umsetzung des Pariser Abkommens hängt halt sehr stark damit zusammen, dass auch ein brauchbares Regelwerk, also so eine Art Handbuch vorliegt, dass alle wissen, wie sie das Abkommen umzusetzen haben. Dort steht allerdings natürlich auch drin, dass wir ehrgeizigen Klimaschutz machen, dass alle Länder dies auch betreiben sollen, auch die afrikanischen Länder. Und es steht auch drin, dass die reichen Länder die armen Länder dabei auch finanziell unterstützen sollen. Das heißt, da wird es dann interessant, wenn man sich anguckt, wie soll dieser Artikel mit der Unterstützung für die armen Länder ganz konkret umgesetzt werden. Das ist sozusagen etwas, was vielleicht nicht direkt die Lebensrealitäten eines Kleinbauern berührt, wohl aber welche Möglichkeiten das Land hat, in dem dieser Mensch lebt, sozusagen, um an Unterstützungsgelder zu kommen, um dann zum Beispiel klimafreundliche Energieinfrastruktur aufzubauen oder Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen.
Okay, vielleicht zum Abschluss nochmal kurz in die Schlagzeilen, einfach weil man es nicht so richtig auslassen kann. Sie sprechen ja von ehrgeizigen Klimazielen, die ja nun auch die USA irgendwie so ein bisschen in Frage stellt. Kann man da die USA in irgendeiner Form unter Druck setzen? Sehen Sie da Möglichkeiten, dass auch die USA unter dem neuen Präsidenten Trump sich an ehrgeizige Klimaziele hält, die sich damit einbringt?
Da ist die große Gefahr, dass Donald Trump eventuell die Fehlentscheidung seiner Präsidentschaft macht, dass die USA sich aus dem Abkommen zurückziehen werden. Damit würden sich die USA an das Schlusslicht einer im Grunde genommen nicht mehr aufhaltbaren Transformation der Weltwirtschaften setzen. Und das würde letzten Endes auch sehr stark die USA negativ beeinträchtigen, weil dann dort natürlich die Innovation nicht stattfindet und die Technologieentwicklung. Und mit seiner Politik wird er auch in den USA den Kohlebergbau oder die Kohleindustrie auch nicht wieder auf die Beine verhelfen. Denn da ist es nicht der Klimaschutz, sondern einfach die Marktmechanismen, die dazu führen, dass diese Energieform zunehmend unattraktiv wird. Richtig ist natürlich auch, dass eine Kehrtwende der amerikanischen Klimapolitik insgesamt den internationalen Bemühungen zum Klimaschutz natürlich zur Gefahr wird, spätestens dann, wenn zum Beispiel Industrielobbygruppen oder die Kohleindustrie die Abkehr der USA auch zum Anlass nimmt, dann auch in anderen Ländern zu versuchen, den Klimaschutz zu schwächen. Also diese Gefahr gibt es natürlich ganz eindeutig. Und um das zu verhindern, ist es jetzt in diesem Moment extrem wichtig, dass alle anderen Länder, Regierungen und ganz konkret Angela Merkel zum Telefonhörer greifen, um Donald Trump davon abzubringen, dieses Abkommen zu verlassen. Nächste Gelegenheit wäre ist natürlich der G7-Gipfel, danach gibt es nochmal den G20-Gipfel. Also da muss dieser Druck aufgebaut werden und an Donald Trump auch die deutliche Botschaft gesendet werden auf allen Kanälen. eine Abkehr von diesem Abkommen, von dem Pariser Klimaschutzabkommen wird nicht folgenlos bleiben, sondern politische und diplomatische Schwierigkeiten für die USA mit sich bringen.